Ich habe ja mit dem Hans ein Stück, wir sind ja befreundet gewesen, und der Hans war mein Fahrlehrer. Und da waren wir dann zum Training bei Günter Traub und haben wir logiert im Kalten. Der Hans und ich, wir haben immer miteinander Zimmer gehabt, so ein Doppelzimmer. Und die anderen haben auch beieinander geschlafen. Und eines Tages kommt ein Quester, so, keiner hat sich was gedacht. Wir waren im Bad drin hergerichtet zum Abendessen, das war abends. Dann sind wir gegangen, Quester ist auch mitgegangen. Der hat uns nur kurz besucht. Nach dem Essen sind wir hochgegangen. Dann bin ich ins Bad, hab mich halt waschen, brauchst einen Schlafanzug. Plötzlich schreit der Hans umeinander. Ich bin raus, hupfte auf dem Bett umeinander. Und der hat einen Pyjama gehabt und da hat der Fischschwanzel rausgeschaut und hat sein Gesicht geschlagen.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und heute habe ich einen Gast, der aus Traumwagen Kunstwerke schafft. Sei es aus eigenem Antrieb oder als verlängerter Arm der größten zeitgenössischen Künstler. Und das ist ausnahmsweise einmal nicht übertrieben, denn er hat die Ideen von Roy Lichtenstein, Andy Warhol oder Frank Stella umgesetzt, um nur einige zu nennen. Die Rede ist von Walter Maurer und er ist der Mann hinter den weltberühmten BMW Art Cars, also den Einzelstücken, die von Künstlern gestaltet und teilweise auf Rennen wie Le Mans eingesetzt werden, teilweise direkt im Museum. Umlanden. Dabei ist er selbst ein wichtiger Vertreter des modernen Kubismus und Expressionismus, um ihn für die kunstinteressierten Hörer unter euch ein bisschen besser einzuordnen. Und ich denke, dieses Gespür ist auch wichtig, um die extravaganten Vorstellungen der Künstler später in Perfektion auf die Autos übertragen zu können. Freut euch außerdem auf den Augenzeugenbericht der Eskapaden eines Harald Groß, Striezel Stuck, Poldi von Bayern und Co. im winterlichen Trainingscamp, denn die hat der passionierte Hobbyrennfahrer früher auch live miterleben dürfen und ist mit einigen von ihnen heute noch eng befreundet. Übrigens habe ich Walter Maurer in seinem Studio auf dem Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck bei München treffen dürfen, wo BMW äußerst gerne die inzwischen unbezahlbaren Artcars zur Restauration hingibt, denn da stehen sie eigentlich unklaubar und auch ich musste mich Tage vorher anmelden, um an den bewaffneten Sicherheitsposten in Begleitung von Maurer vorbeizukommen. Und siehe da, das allererste Artcar, ein 3 Liter CSL, gestaltet von Alexander Kalder, der 1975 in Le Mans gestartet ist, stand gerade zur Überarbeitung in seinen heiligen Hallen. Viel Spaß jetzt mit dem Künstler, Designer oder wie er sich selber bezeichnet, Lackierer Walter Maurer.
Wie ging es bei Ihnen los mit dieser künstlerischen Art des Berufs?
Die künstlerische Art des Berufes habe ich gewählt dann als Schriftenmaler. Es war damals eine schlechte Zeit. Man hat da nicht sehr viel Auswahl gehabt, was man machen kann. Und bin dann in eine Lehre gekommen nach München, damals zur Firma Schöngold. Und hatte dann das Glück, dass ich hier genommen wurde und habe dann Schriftenmaler gelernt. Schriftenmalerberuf war damals halb grafisch. Das heißt, wir mussten ja Entwürfe schon zeichnen, Schriften entwickeln, dann Vergoldungsarbeiten, also matt Glanzgold hinter Glas, dann Vergoldung auf Objekt. Und das war ganz interessant, hier in den Vergoldeberuf mit reinzuschauen. Und es hat ganz gut funktioniert. Und dann bin ich aber nach der Lehrzeitbeendung, bin ich dann in einen Lackierbetrieb gegangen, der auch Schriftmaler Arbeiten gemacht hat und Lackierarbeiten. Und das hat mich natürlich sehr interessiert, gerade der Lack. Und jetzt muss ich nochmal ausholen. Ich habe zum ersten Mal Kontakt, wie ich als ein Bub war, mit 4, 5 Jahren, den ersten Kontakt mit Lack gehabt. Und dort, wo ich gewohnt habe damals, da hatten wir auch einen Mitbewohner im Haus, der 2 Motorräder hatte, BMW-Motorräder. Und in der Garage, wo die gestanden sind, sind 2 grüne Büchsen gestanden. Und die grünen Büchsen war eine gelbe Farbe drin und in der anderen war eine schwarze Farbe. Und da habe ich dann gerochen. Und da, glaube ich, habe ich mir ein Virus eingehandelt, der mich dann das Leben lang verfolgt hat. So, wie ich dann in dem Lackierbetrieb war, Schriften- und Lackierbetrieb hinterher, dann war ich da einige Jahre noch, habe mich weiterentwickelt und habe dann die ersten Airbrush-Arbeiten gemacht, weil die Firma Brandl war die erste Firma, die mit Airbrush gearbeitet hat. Wir haben ja damals für eine große Münchner Brotfirma haben wir die Brotlaibe in Airbrush auf die Außenwand des Transportfahrzeugs aufgebracht. Ah, okay. Das war ganz interessant. Und dann habe ich gedacht, das ist mir zu wenig. Und dann habe ich Design studiert, Grafikdesign. Mhm. Da war ich bei einem der Besten, was im Raum München gibt. Und das war der C.L. Gössl, mhm, ein sehr berühmter Grafiker, Maler und Heraldiker. Und bei dem habe ich so eine Schulung gemacht, 2 Jahre lang. Und das war dann ganz wichtig für mich, um hier Entwürfe zu lesen, die man umsetzen muss, der Spätfolge. Wenn ich jetzt da an den Roy Lichtenstein denke oder an den Alexander Calder, das umzusetzen, muss man andere Ideen haben oder anders sehen, eine Wahrnehmung, mhm, weil als normaler Lackierer würde das nicht so erkennen, was hat der da gedacht, die Linie ist krumm und das ist nicht gerade und da wird jetzt ein Lackierer sagen, das machen wir doch gerade, weil das schaut ja besser aus und so. Und das ist die Wichtigkeit. Man kann sagen, ich habe 3 Berufe. Ich habe den Beruf des Schilder- und Lichtreklameherstellermeister, das hat früher geheißen Schriftmaler, dann Designer, als wirklich studiert, und dann den Beruf des Lackierers, weil ich hatte dann 2006 die Meisterprüfung im Lackiererhandwerk nachgemacht.
2006?
Ja.
Warst du aus dem Gröbsten raus?
Ja, das ist durch einen Blödsinn entstanden. Ich habe die Berufsschullehrer-Weiterbildung für BASF gemacht. Mhm. Und ich war Leiter der Glaserit Designschule oder später Glaserit Akademie für Kunst, Design und Lackierhandwerk. Und da hatte ich dann eine Klasse da aus Berlin von der größten Berufsschule, die 1300 Schüler haben und weiß nicht wie viele Lehrer. Und da waren die 10 Spitzenlehrer da von der Berufsschule. Und bei der Vorstellung, wenn man sich vorstellt, sagt man ja, ich bin der Walter Maurer und vom Beruf Schriftenmalermeister und Designer. Und dann ist einer auf die Idee gekommen, der hat gesagt, ja, Sie sind ja gar kein Autolackierer. Das sind wegen Autolackierung da. Also Designlackierung. Jetzt will uns da einer was vormachen, der Grafiker ist. So. Und dann haben die mich gefragt, ob ich nicht einmal die Meisterprüfung nachmachen will. Dann habe ich gesagt, Leute, erstens brauche ich das nicht und zweitens macht mir eh keiner was vor. Ja, dann haben sie gesagt, hast recht. Und da hatte ich in der Gruppe auch einen Lehrer drin, der an der Meisterschule in Bayreuth war, damals, der Nastvogel. Und der hat gesagt, Mensch Walter, das kannst du doch machen. Der war schon öfters in Seminaren, weil wir haben immer so ein Wochenseminar gemacht. Und der war da, glaube ich, schon das 4., 5. Mal. Ich habe gesagt, schick mir die Aufgabe, die schauen wir an. So, dann hat er die Aufgaben geschickt. Habe ich gesagt, okay, ich komme, ich mache die Meisterprüfung. Aber natürlich ohne Meistervorbereitungskurs, das brauche ich gar nicht. Weil die ganzen theoretischen Arbeiten, die waren ja schon inhaltlich in der Meisterprüfung des Schriftenmalers.
Ach so, okay,
und Lichtreklameherstellers. So, das habe ich gar nicht gebraucht, eigentlich nur praktisch arbeiten. Ja gut, und dann habe ich angemeldet und hat gesagt, so, du musst jetzt dann kommen und musst in Klausur Entwürfe machen. Da habe ich gesagt, du, kann ich die nicht zu Hause machen, mir kann eh keiner helfen. Nein, es geht nicht, du musst kommen. Dann bin ich raufgefahren, habe dann innerhalb von ein paar Stunden die Entwürfe hingeschmissen. Für einen Grafiker ist das ja überhaupt nichts. Und dann bin ich wieder heimgefahren. Okay, und dann musste ich hoch, musste ein paar Tage da droben sein und die praktische Prüfung abzuleisten. Und die wäre begonnen am Montag bis Freitag. Und aber dann ist er Termin dazwischen kommen und da habe ich eine Übergabe gehabt an den damaligen Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Mhm. Und ist bei uns an der Akademie ein Bild entstanden, das habe ich gemacht, über den Menschen Rudolf Scharping. So, und da habe ich ein ganz modernes Bild gemacht und ich bin ja damals noch in Penzing, habe Werbungen gemacht und bin auf der UNSD geflogen. Also das ist der Vietnamflieger, wo die kennen sie ja den
Hubschrauber, ne?
Den Hubschrauber. Und da hat man mich gut gekannt und dann habe ich zum damaligen Kommodore gesagt, wir sollten da über den Rudolf Scharping ein Bild machen, dann kommt der. Und der ist aber dann wirklich gekommen, hat sich zum Truppenbesuch angekündigt und dann habe ich ihm das übergeben. Und dann habe ich durch das habe ich mich verspätet. Dann bin ich, glaube ich, erst am Mittwoch da hoch. Und dann haben die gesagt, ja, das schaffst du nie. So, und dann war ich aber dann fertig am Donnerstagabend mit meinen Arbeiten. Und am Freitag war dann die Bewertung. Und da ist dann die Kommission, die Prüfungskommission zusammengekommen, also da in Bayreuth. Und dann hat es geheißen, ja, der Maurer kriegt auch nur auf alles 100 Punkte, aber mehr kriegt auch er nicht. Ich habe dann nur gesagt, Leute, hört zu. Also ich will nicht, dass das, da gibt es dann die deutsche Auswertung, also für den besten Meister, der den besten Meisterprüfung gemacht hat in dem Jahr. Mhm. Aber ich gesagt, wenn es das da reingibt, dann ziehe ich die Prüfung zurück, weil ich brauche das gar nicht. Mhm. Das soll ein junger Mann bekommen, ja. Die haben ja alle nur nicht so die Erfahrung. Wenn einer mit 24 die Meisterprüfung macht, ja, dann kann er die Erfahrung nicht gegen einen alten Hasen haben, der ja überall durch ist.
Und wie alt waren Sie da? 70?
Ende 60? Nein, da war ich 64, glaube ich.
64. So, also im guten Rentenalter?
Ja, normalerweise gehen die Leute schon mit dem Rollator umeinander. Ja. Naja, gut. Na, aber mir hat das Spaß gemacht, das war ja. Und dann habe ich noch ein Auto gemacht. Das hat mir der Vorstand, damalige Vorstand von BMW, gegeben, der Vorstand Technik. Karosse, der wollte, dass ich vielleicht einen Sportwagen mache für ihn. Dann habe ich gesagt, nein, ich brauche eine Fläche, wo ich dann so ein Farbkleid drauf bringe. Also ich brauche eine Masse. Und der Sportwagen, der ist mir zu wenig gewesen. Und habe gesagt, okay. Und der hat nur gesagt zu mir, weil ich gesagt habe, ich brauche das, ich mache da eine Farbstudie zur Meisterprüfung. Dann hat er sich so einen Türrahmen gelehnt, ich war bei ihm im Büro. Da hat er gesagt, ich weiß schon, wenn man in Deutschland was werden will, dann braucht man ein Prädikat, dass man das wirklich, und so hat er recht gelacht. Und dann habe ich zwei Tage später aus Regensburg nagelneue Karosse, Leerkarosse bekommen, so wie da, mit Räder und alles drin und Licht und so. Der hat gefragt, was wollen wir und so. Und dann habe ich eine schöne Farbstudie gemacht und das haben die auch bewertet, aber das war halt mehr als 100 Punkte hat es nicht gegeben. Hat auch gereicht. Ja, drum, das war der Weg, warum ich die Meisterprüfung gemacht habe, nur weil die Schüler gesagt haben, willst nicht die Meisterprüfung machen. Wissen Sie, man muss immer schauen, wo kommt man her. Dann brauchen wir Glück, dass man hier in Betriebe kommt, wo man dann was mitnimmt. Also wo man was sieht. Es gibt natürlich gute Leute, die einen dann das auch beibringen. Ich habe das Lackieren nicht erfunden, sondern habe das dann mir schon angeeignet, auch das Lackieren. So in langer Zeit, weil Lackierer gelernt habe ich ja nicht. Mhm. Und dann hat man ja dann schnell ist man in die Kunstszene reingeholt worden. Also einen Ruf habe ich damals dann schon langsam gehabt, habe mir BMW-Designer gekannt, mhm, und hat gewusst, ja, der macht ganz gute Sachen. Und somit ist es auch mit der Artcast losgegangen. Das war in dem Zeitbereich dann 75, wo ich das erste Auto gemacht habe, Calder.
Wie kam es genau dazu? Also ich meine, das ist ja nochmal ein ganz anderes.
Ja, Schritt. Das ist, ich habe mit Nerpasch damals gesprochen und Nerpasch hat ja gesagt, der war vor 3 Wochen da herin, Jochen Nerpasch.
Ja, okay.
Weil die waren drüben zu Filmaufnahmen bei BMW, da ist ja die Teststrecke drüben. Und da hat er gesagt, wir haben ja damals keine Chance gehabt zu gewinnen. Dann war auch die Benzin, Ölkrise war damals.
Ja.
Genau, das war ja 75. Und sie wollten in Le Mans fahren. Und dann, durch das, dass man keine Chance hat mit dem Motor, der wo er noch nicht so stark war, und es hat stärkere Autos gegeben wie Porsche und so. Dann haben wir gesagt, dann macht man ein Bundesauto und der auch näher passt, da können Sie selber noch fragen. Der ist mit dem Herbie Poulon Paris, der Kunstauktionator, zusammengekommen. Und dann ist das entstanden und dann haben sie mich ins Boot geholt, dass ich die Bearbeitung mache. Also so als Grafiker das schon erkennen, was hat er gemeint mit dem Entwurf, weil der Entwurf hat ja mit dem Pinsel gemalt. Also, und da muss man sich dann schon reinfühlen in den Künstler, dass man das auch so hinbringt, wie er das meint. Und das hat dann aber auch funktioniert. Und die haben zwar nicht gewonnen, aber die haben die größte Presse gehabt.
Natürlich, also das war das Alexander Calder Auto, ist ein CSL. So das Batmobil wird es ja auch oft genannt.
Ja.
Und es ist ein wunderschönes, buntes Auto. Und mir ist gerade das Herz aufgegangen, als ich hier reingekommen bin. Bei Ihnen hier steht das Auto sogar aktuell. Und haben Sie mit dem Künstler Kontakt gehabt im Vorwege? Hat er Ihnen erklärt?
Nein, sagen wir nicht. Weil ich habe da nur die Marchetti bekommen. Also das...
Das Modell?
Modell.
Also der hat das ein 1:5 Modell oder ein kleineres Modell?
Ja, das war ein kleines Modell, war das. Und dann ist noch 1:5 Marchetti gemacht worden. Aber wo die ist, weiß ich es auch nicht. Das ist irgendwo bei BB. Mhm. Weil das ist eigentlich das Wertobjekt.
Mhm. Das hat er gemalt?
Das hat er gemalt. Und nachdem habe ich das weggemacht. Und der BB-Designer, der mich entdeckt hat, der Wolfgang Seehaus, ein Zeichner, der hat er bei uns dann an der Akademie auch Zeichenkurse gemacht. Den habe ich geholt zu uns an die Akademie. Ein begnadeter Zeichner, sowas findet man selten. Ich würde da einen noch mit dazu nehmen, das ist der Euer Fuchs. Das Malen kann man nicht lernen, Zeichnen kann man nicht lernen. Das ist fotografisch durch die Hand was hinzuzaubern.
Das war der 635, das Artgar, ne, mit dem Fuchs?
Genau.
Ja, okay. Ja.
Und der Wolfgang Seehaus, der hat dann auch da mitgemacht. Da waren wir bei DSR Designer. Und weil das ist doch eine ganz große Geschichte gewesen damals, die kalte Geschichte, also die wo weltweit ja pressemäßig durch oder aus geschlachtet worden ist.
Das war unglaublich. Und wie ging das los? Also ich meine, der hat ja mit dem Pinsel das Modell bemalt und Sie mussten es mit Lack. Sie konnten ja nicht pinseln auf dem Auto, ne?
Nein, das geht gar nicht.
Mit Sprühlack.
Ja, das haben wir ja lackiert. Also das heißt, abgetebt, also die Farbflächen so wie da, ist alles, sieht man ja, abgetebt worden und dann Fläche für Fläche lackiert worden. Also die Farbflächen. Und immer wieder gegendecken nach Trocknung. Nach Trocknung der Farbe Rot, das Rot wieder abdecken und dann kommt der Streifen Blau mit dazu und so ging es weiter.
Unglaublich. Und das alles per Hand abgeklebt nach dem Modell, alles, aus dem Handgelenk raus.
Genau, ja, aus dem Handgelenk, was sie machen.
Wahnsinn.
Aber ist gut geworden und die waren auch zufrieden.
Wie lange haben Sie gebraucht dafür, für das erste Modell?
Also circa eine gute Woche.
Nicht länger?
Ja, man hat die Zeit nicht gehabt.
Okay.
Also da ist ja Tag und Nacht gearbeitet worden und aber nicht alleine, da habe ich dann noch Assistenten gehabt, die dann die ganzen Arbeiten gemacht haben, wie Schleifen, Abdecken. Und lackiert habe ich das alles selber, da habe ich keinen hingelassen. Und war schon richtig Arbeit. Wir haben ja die Farben, da haben wir zu zweit 3 Tage an 3 Farben gemischt. Da musst du immer wieder Muster spritzen, trocknen, schauen, aha, geht noch nicht ganz. Und das Gelb war die schwierigste Farbe, das Gelb. Mhm. Da haben wir, das haben wir auf die Reinheit gar nicht hingebracht. Und dann habe ich einen Trick gemacht, dann habe ich die Farbe Gelb mit 50% Klarlack vermischt und dann noch mehr Muster auflackiert auf eine weiße Lackfläche und siehe da, dann war das 1000%ig der Ton. Man muss da gerade, weil das im Lasurbereich ist, wenn man jetzt auf ein schwarzes Auto das Gelb spritzen würde, dann hast du einen hellgrünen Ton. Mhm. Also und das ist so gefährlich. Und das hat wirklich lang gedauert und man kann sagen, man hat ja Farbentwicklung mit Musterlackierung sind wir da ungefähr bei 60 Stunden.
Okay.
Also, und das weiß man vorher nicht.
Also es ist nicht so, dass die Künstler Ralfarben verwenden, die man einfach aus dem Katalog nachmischt.
Der hat irgendwie Farben hergenommen. Und die Schwierigkeit ist, der hat das ja mit Wasserfarben oder mit Acryl, Water Basis, Acrylfarben gemacht.
Die nochmal ganz anders wirken, ne?
Und da ist der Glanz gerade anderer. Wenn ich, dann ist es matt. Das glänzt, dann ist es matt. Und jetzt musst du schauen, dass das Farbklima hier erreichen kannst bei der Mischung. Und das ist die Gratwanderung. Und das muss ihm auch dann gefallen.
Naja, klar.
Und das ist die Schwierigkeit.
Wie war die Reaktion? Haben Sie den Künstler dann getroffen, den Calder?
Nein, leider Gottes bin ich mit dem nie zusammengekommen. Der war schon sehr alt damals. Hm. Der Calder ist ja Amerikaner und hat in Südfrankreich gelebt.
Und dann ging es weiter mit Frank Stella. Gleich ein Jahr später.
Ne? Ja, das war die schlimmste Arbeit. Und da muss man immer Versuche machen vorher. Wir haben gar nicht gewusst, wie bringen wir die 1000 Linien auf das Auto.
Der hat ein Millimeterpapierart auch auf dem 3-Liter ja. CSL gemacht.
Wie bringen wir das drauf? Und da haben wir eine Makette bekommen. Und da haben wir immer hin und her überlegt, wie kannst du das überhaupt machen? Weil linieren geht nicht. Das
also drauf, da wär's nicht draufkleben. Ja.
Das wärst du gar nicht fertig. Und dann habe ich ein Farbmittel gefunden, wo wir dann das Auto appliziert haben mit 250 µ. Und dann habe ich eine Zeichnung gemacht, also so Kästchenzeichnung, und haben dann mit dem Messer von dem Applikationslack, der abziehbar ist, das aufgespritzt und dort mit dem Messer das ausgeschnitten, die feinen Linien, die ausgehoben, das ist eine Fusselarbeit und dann das schwarz lackiert, weil er war ein weißes Auto, dann ist die applikationsspritzbare Folie draufgekommen, das wurde dann ausgeschnitten, die Linien, die wir brauchen, dass die schwarze Linie ist und dann das ganze Auto schwarz überlackiert. Und dann jedes Fussel einzeln ausgucken. Das war eine Arbeit. Der Wahnsinn. Und wir hatten ja wenig Zeit. Wir waren zu siebt, haben an dem Auto gearbeitet. Zu siebt die Linien geschnitten. Begonnen hat es am Freitag in der Früh um 7 und beendet war das Auto dann am Sonntag um 10 Uhr. Um 11 Uhr war die Pressekonferenz. Und zwischendurch, ich glaube, ich habe nur 2 Stunden geschlafen.
Aber Sie haben nur drei Tage Zeit gehabt für das Auto?
Ja, wir waren zu siebt, wir haben Tag und Nacht gearbeitet.
Und Fehler waren da auch nicht drin, oder?
Nein, das haben wir schon. Und da waren dann, ich habe Schriftmaler auch ausgebildet. Und da waren das dann, bis ein Lackierer war dabei und der Rest war Schriftmaler, 5 Schriftmaler.
Wahnsinn.
Und dann haben wir Tag und Nacht gearbeitet. Aber das war das Schlimmste. Und dann ist das Auto abgeholt worden und da war natürlich die Presse. Die haben einen Pressetermin gehabt um 11 Uhr. Da muss das Auto in München sein. Und das dann so um 10, Viertel nach 10 ist der geholt worden und wurde dann reingefahren. Ich musste auch mit rein. Und da ist dann der Frank Stella klatschend ums Auto rübergegangen, weil das hat ihm so gefallen. Klatschend ist der ums Auto rüber. Das war recht interessant.
Ja, Wahnsinn. Und das und musste, ist da noch Klarlack drüber gekommen, dann, der noch trocknen musste, oder ist das dann später gemacht worden?
Nee, da ist kein Klarlack drüber gekommen, weil da war die Zeit, das ist dann später gemacht dann.
Und das, der Wagen ist auch in Le Mans gelaufen, oder?
Ja, der ist er.
Ja. Blutet einem da als
Künstler? Mit 900 PS. Motor, 900 PS.
Wahnsinn. Blutet einem da als Künstler nicht das Herz, wenn man jetzt sieht, dass das mit Steinschlag nochmal übergemäht wird, das Auto?
Ja, das schaut natürlich schlimm aus hinterher. Obwohl der ist, glaube ich, nur 2 Stunden gefahren und dann ist irgendwo defekt gewesen.
Die 900 PS ihr Leben ausgehaucht.
Also das ist...
Sind die Fahrer, die Autos sind eigentlich nie in große Unfälle verwickelt worden, oder?
Nein.
Die Art Cars. Vielleicht haben die Fahrer dann nochmal gewusst, was sie
das da... Das sind ja, bewegen. Das waren ja wirklich, da hat man schon Spitzenpiloten drauf. Obwohl...
Der Auktionator...
Das muss ja... Ja gut, der hat es, glaube ich, schon können. Aber da kannst du nur gute Fahrer drauf geben. Hm. Weil die müssen ein gutes Training haben. Weil gerade wenn du in so ein Auto drin sitzt, da hast du richtig Temperaturen. Hm. Und brauchst eine gute Kondition im Auto. Das Herz ist, ja, da sitzt dann fast drüber. Und die Schwerstarbeit.
Sie sprechen ja vom Fach, Sie sind auch Rennen gefahren, ne?
Ja. Ich habe ein neues Gruppe C-Auto zum Schluss gehabt, der hat ja 800 PS gehabt. Und da bist du weit über 300 unterwegs mit den Dingen. Und darum haben wir die Vorbereitungstraining gemacht in der Schweiz im Februar. Und da waren wir immer zusammen, Stuck, Hans, Christian Danner, dann Quester, Österreich, dann Harald Groß. Mei, da kann ich noch Sachen erzählen.
Ja, dann los, raus damit. Also Harald Groß ist ein ganz großer Liebling meiner Hörer mit seinen Geschichten. Und der hat auch gute Geschichten schon aus diesen Vorbereitungstrainings erzählt.
Ja. Der Harald Groß, wir haben ja da in der Früh, ist er schon losgegangen bei uns, Training zum Beispiel, also Lauf um den Moritzer See in der Früh, da hat sich der Stucki Nasenspitzen abgefroren. Dann sind wir da gelaufen, dann sind wir ins Bad Moritz, da sind wir dann durchs kalte Wasser durchgelaufen. Und da haben wir uns immer getroffen. Und jeder hat schnelles Auto gehabt. Und der Harald Groß ist auch mit einem M3 gekommen und rückwärts einparken. Bei Schnee reindriften. Und da ist das Auto vom Herrn Pfarrer da gestanden. Im Moritzbad. Harald kommt angeschossen, dreht das Auto ein und schlägt dann beim Herrn hochwürdigen Pfarrer in die Seite. Boah, da war was los. Mei, da hat uns der Günther Traub, ist ja der Fitnesspapst, und der hat uns immer trainiert. Da hat es einen richtigen Ärger gegeben, weil der Gott, der hat super fahren können, der Harald Groß, aber das ist halt leider Gottes, irgendwann. Schnee kannst du auch nicht immer so berechnen.
Die lieben das
dann hat er gleich breitseitig, hat er ein Fahrersauto, ist er reingeflogen. Ja, das sind so Geschichten. Da denkt man gern zurück und wir waren ja wirklich eine gute Truppe, ja, der Schlüssel. Wir waren ja am Anfang waren wir wenig. Das war der Prinz von Bayern, der Poldi. Quester, Stucki, Lilli Reisenbichler und ich. Wir,
das sind die Bildesten zusammen eigentlich, ne?
Zu fünft haben wir begonnen. Und dann hat sich das praktisch erweitert. Da ist dann dazugekommen, sind die Italiener dazugekommen, dann Gerhard Berger, Christian Danner, Warwick, also mit dem ist der Hans Weltmeisterschaft gefahren, also auf dem Porsche Le Mans und so. Dann Alfred Heger, dann Max Hure, also die ganze Elite, was ja später Elite war, waren wir da beieinander. Und Training. Und das hast du aber braucht, das Training. Mhm. Weil in so einem Auto hast du ja im Sommer deine 60 Grad. Mhm, ja. Weil das ist sehr heiß da. Und da brauchst du schon gute Luft.
Und erzählen Sie doch mehr Geschichten von denen. Das finde ich jetzt sehr spannend, dass Sie die alle erlebt haben. Dass,
also, was immer eine geile Geschichte war. Also, ich habe ja mit dem Hans Stuck, wir sind ja befreundet gewesen. Und der Hans war mein Fahrlehrer. Und ich war auch mit der Familie befreundet. Ich bin ja der Taufpate vom Johannes Stuck.
Ja, okay.
Und da waren wir dann in Kalten wieder zum Training bei Günter Traub und haben wir logiert im Kalten. Der Hans und ich, wir haben immer miteinander Zimmer gehabt, so ein Doppelzimmer. Und die anderen haben auch beieinander geschlafen. Und eines Tages kommt der Quester, so der alte Gaudi-Bursch. Und keiner hat sich was gedacht. Wir waren im Bad drin hergerichtet zum Abendessen, das war abends. So, und dann sind wir gegangen zum Essen. Wester ist auch mitgegangen. Der hat uns nur kurz besucht. Und dann nach dem Essen, wir haben ja keinen Alkohol, nichts drum. Wir wirklich mit Wasser und so, sind wir hochgegangen. Dann bin ich ins Bad, hab mich halt gewaschen, brauchst einen Schlafanzug. Plötzlich schreit da ein Zimmermann, da haben sie umeinander. Ich bin raus, hupfte auf dem Bett umeinander. Und der hat einen Pyjama gehabt und da hat der Fischschwanzel rausgeschaut und hat sich ihm ins Gesicht geschlagen. Jetzt hat der Quester hat uns hier die Fische ins Bett und der hat gewusst, dass der Hans, der hat einen Graus vom Fischen. Hat er lauter Forellen in die Betten gepackt, 6 oder 7 Stück. Und da hat der Stucki, der hat sich aufgeführt, ich habe dann das Ganze eingesammelt und so. Und dann haben wir gesagt, was machen wir mit dem? Mit den Fischen. Ja. Dann haben wir gesagt, jetzt legen wir es einmal tagelang an die Sonne und die kriegen wir schon irgendwo unter. Wir wollten seinen Quester unterschirm wieder. Das hat aber nicht funktioniert. Dann haben wir was anderes gemacht. Dann haben wir den Fotoapparat vom Quester erwischt. Dann haben wir lauter Schwänze fotografiert. Arsch, Ersche, Schwänze. Und wir haben ja gewusst, dass der Quester hat seine Frau und die muss dann die Filme wegbringen, weil er ist sie hat dann den Film entwickeln lassen und können Sie sich noch vorstellen, in dem Fotoladen damals, wie die blöd geschaut haben, wie die Quester dann die Bilder abgeholt haben, lauter Zipfel drum gewesen. So, und da hat es dann auch hinterher einen Ärger gegeben, weil die Frau hat sich aufgeführt, was das so und so. Kann man sich vorstellen, ich weiß nicht, was alles passiert ist. Und das waren dann unsere Racheakt. Aber für die Fische, die hat dann Stucki, hat die dann der Lilli Reisenbichler am letzten Tag in die Tasche eingepackt, wo sie die Schwimmsachen drin hat. Badehose und Bikini und was nicht. So. Und die Lilli ist eine, die ja heimkommt, schmeißt die Tasche in die Ecke und packt vielleicht nach 14 Tagen aus. Da waren dann die Maden drin. Lilli ruft mich an, Walter, du Arsch, was habt ihr mit meiner Tasche gemacht? Hab ich gesagt, was für Tasche? Ich weiß von nichts. Und die hat, der Stucki hat es dann eingepackt, das ganze Zeug, die Fische und Lilli hat natürlich geschlampert, die Hähne war sie auch. Hat das dann wahrscheinlich eine Woche liegen lassen, bis die Maden umeinander gerabbelt sind. Und das war, das sind, es hat ja 1000 Geschichten gegeben, was wir gemacht haben. Oder die Wasserschlacht einmal. Da im, wie hat der, Vorfelder. Und da haben wir genächtigt, da waren wir in Nürburgring, haben wir Rennen gefahren, also M1. Mhm. Und da waren wir dann abends beim Vorfelder, das Hotel Vorfelder mit Restaurant, so fein. Und dann haben wir für unsere Wasserflaschen haben wir einen Eiskübel gehabt. Irgendwann hat dann angefangen, den nur noch anspritzen. Dann hat der nächste reingelangt, der hat ein Eis geschmissen. Der andere hat dann, ist weitergegangen, bis der ganze Kübel geflogen ist, bis alles nass war. So ist Das waren so Sachen.
Hat sich mal leicht aufgeschaukelt.
Ja, das hat sich ausgeschaukelt. Auf alle Fälle waren dann die Fische. Der Hans hat ja noch ein paar Fische in die Betten im Matratzen reingehauen. So was. Also nicht alle Fische, 6, 7 Fische der Lilly. Da hat er, glaube ich, vielleicht nur 2 reingepackt oder was. Und den Rest hat er in die Betten wieder reingehauen. Dann ist die Frau Stuck, die Christel Stuck, einmal nach Moritz gekommen. Und da hat es geheißen, die deutschen Rennfahrer waren da im Hotel und haben das Hotel versaut. Weil die haben die Matratzen wegschmeißen dürfen. Das ist ja dann hinterher noch gekommen. Und das weiß ich von der Stuck, von der Christel. Die hat gesagt, du, da habt ihr euch ganz schön aufgeführt. Da ist dann das Gerücht in Moritz umgegangen, die Rennfahrer brauchst du gar nicht mehr kommen lassen.
Ja, die haben, glaube ich, in vielen Hotels Hausverbot, ne?
Ja, wir haben ein Hausverbot gekriegt dann. Also da haben wir nicht mehr hingehen. Aber das hat sich dann nach einer gewissen, ja, da waren wir nicht mehr dort, stimmt. Die haben uns nicht mehr reinlassen. Dann waren wir in einem anderen Hotel nachher. Da waren wir in Moritz Bad, haben wir da was gehabt. Genau. Ja, das sind so Sachen.
Und der Stiezel Stuck hat Ihnen das Fahren beigebracht, das Rennfahren?
Ja, das war mein Fahrlehrer. Und wir haben viel reden können und der hat mir die ganzen Tricks beigebracht. Also Hans hat schon gut fahren können, gell?
Ja, das war schon, glaube ich.
War schon.
Übertreibt man nicht, wenn man das sagt. Ja.
Aber ich bin ja ein Hobbyfahrer gewesen. Also wenn ich mich so erinnert, wir haben zwar gutes Material gehabt, also die Motoren habe ich damals vom BMW gehabt. Die haben das revidiert und dann haben wir die Reifen haben wir kostenlos gekriegt, den Sprit kostenlos, also das ist schon gegangen. Und das erste Jahr in der Gruppe C ist das Auto nicht gegangen. Das war der Lotec BMW, also der hat nicht funktioniert. Mhm. Also der hat ja keinen Ground-Effekt gehabt. Das war zwar ein Ground-Effekt, aber
aber es war ein M1, ne? Oder? Nee, nein, achso, Sie meinen daher
das Lotec BMW.
Ja, okay.
Der Lotec BMW. Ja. Und da ist dann der Rüdiger Faul einmal gekommen zum Nürburgring und da haben wir auch trainiert. Dann ist der zu mir gekommen, Rüdiger Faul ist von Mercedes, der hat den sauber Mercedes praktisch entwickelt damit. Hat gesagt, das Auto geht nicht. Hab ich gesagt, ja, das weiß ich. Das Auto geht ja nicht. Du bist um keine Kurven nicht gekommen. Der hat untersteuert, übersteuert, es ist nichts gegangen. Und dann hat der über den Winter auf 89 das Auto umgebaut, dann haben wir Testfahrten gemacht. Und dann ist es gegangen. Dann habe ich einen richtigen Ground-Effekt gehabt, dass der Flügel versetzt war hinten raus. Mhm. Der war zuerst über ein Auto. Mhm. Der hat gar nicht eingewirkt. Da ist, wenn du bei Regen gefahren bist, ist die Gischt so weggelaufen. Und die Gischt muss so aufsteigen und dann wegbrechen. Und
okay, ja.
Und das haben wir alles nicht gehabt. Ich war dann, mit dem Auto, wie ich in das Auto eingestiegen bin, war ich kalt eingestiegen, gleich mal um 8 Sekunden schneller am Nürburgring. 8 Sekunden.
Mit dem neuen Flügel hinten?
Ja.
Okay.
8 Sekunden. Und dann ist er gegangen.
Ja.
Und dann haben wir ja nachher am Norrising, das war das letzte Jahr, ich bin ja die Gruppe C2 gefahren. Mhm. 1962 sind wir in 100 PS gefahren. Wir sind im Rennen zusammen mit 650 PS gefahren. Und da habe ich dann, da war ich dann zum Schluss, vorletzte Runde an zweite Position. Da war dann der Karl-Heinz Becker hinter mir mit dem Lola. Mhm. Also der hat den Lola gefahren. Und dann ist mir auf der Gegengeraden Sprit ausgegangen, vor der Grundikehre. Und dann fängt er an zum Papen. Und dann bin ich rüber. Und dann hat mich der Becker, ja, auf der Stadt Ziel, hat er mir nachher den zweiten Platz weggenommen und dann hat es dann auch weniger Geld gegeben für den dritten. Mhm. Das war gut. Dann das letzte Jahr in Hockenheim haben wir den Lauf der Schweizer Meisterschaft gewonnen, also der Gruppe C. Und Dingrund in Australien, da waren wir dann unter die Top 10. Also okay. Das war auch gut. Die sind ja, wer da mitgefahren ist, waren lauter abgehalftete Formel 1-Piloten. Und so wie Maas und so.
Ja.
Und wir in der Mitte mit drinnen. Aber Ich habe mir nichts geschissen, mir war das scheißegal. Ich habe ja ein wenig trainieren können. Ich war nie bei einem Training.
Naja, und sie haben nebenbei noch einen
Freitag ein Training und dann bin ich, ja sowieso, ich war Tag und Nacht in der Firma.
Ja. Und Sie haben die Autos selber gekauft? Also waren das Ihre Autos oder wie waren Sie?
Ja, der Gruppe C war unser Auto.
Okay, und, das ist ja auch ein ganz schönes finanzielles Thema, ne? Sowas zu fahren im Rennen.
Ja, schon. Und den M1, der ist mir gesponsert worden. Mhm. Damals der M1, der hat mir gar nichts gekostet.
Okay.
Das ist gesponsert worden. Das war gut.
Auch eigentlich ein bekanntes Auto optisch, das ist, glaube ich, die Grundfarbe rot und der hat so gelbe Lackierung an der Tür, ne? An der Seite.
Ja,
also wenn man den.
Und der hat sich aber dreimal verändert.
Ach so.
Da war dann ist das nächste Jahr blau gewesen und dann wieder blau. Und dort die Originaltüren hängen noch drum. Vom letzten M1.
Die letzte Version.
Die letzte Version.
Okay.
Ding da drum. Ja, es war schon, war vielleicht geschäftlich auch ganz wichtig, dass ich da mitgefahren bin.
Hat das was gebracht, ja, tatsächlich?
Um ja, hat schon viel gebracht.
Okay.
Gut, und dann ist er 89, hat der Eggleston die Gruppe C übernommen.
Mhm.
89, 9, oder 90 hat er sie übernommen. Man hat ja das gewusst. Und dann hätten wir ein zweites Auto gebraucht. Ein Tika. Mhm. Oder, ja gut, und wenn man nicht startet, kostet es Sportstoffe $250,000.
Ja, gut, da überlegt man sich dann auch, ne?
Ach, ja, das war dann das aus.
Ja,
und ein Jahr später war Gruppe C dann auch Geschichte. Mhm.
Also Bernie
Eggleston. Weil die hatte die nur gekauft, weil die interessanter war, die Gruppe C, als wir die Formel 1.
Mhm. War sie auch, ja. Aber ein goldenes Händchen hat er nicht sehen zu erhalten. Bei der BPR war es das ähnlich, ne? Hat er die übernommen und nachher war es der 4er GT Cup und das ist dann auch irgendwann ausgestorben, ne? Weil also alles zu teuer wurde.
Und ich habe damals gesagt, wenn Privatfahrer nicht mehr mitfahren können, dann ist der Motorsport kaputt.
Das ist so, ist auch heute so. DTM, das aus, ist genau der Grund, ne?
Und die Formel 1 ist ja irgendwie so langweilig. Mhm. Also ich habe mir nie mehr Rennen angeschaut. Ich bin ausgestiegen 89. Und habe gleich die Hubschrauberlizenz gemacht. Ja. Weil ich gesagt habe, was machst du jetzt? Und Hubschrauber hat mich immer schon interessiert. Wollte schon als junger Mann einen Flugschein machen, aber nicht auf Hubschrauber, sondern auf Fläche.
Hm.
Aber das hat zeitmäßig nie funktioniert. Und dann habe ich 89 dann überlegt und dann habe ich gesagt, dann machst du einen Hubschrauberschein. Das war ganz lustig. Und wie ich dann auch die Lizenz gehabt habe, haben wir eines Tages Bundeswehr geschrieben. Sie wollen mich einladen zur Werbung für Führungskräfte. Mhm. Dann habe ich gemeint, das schaust du mal an. Das schauen wir an. Ja gut. Und dann bin ich da, dann wärst du gemustert.
Sie haben vorher keinen Wehrdienst gemacht, oder?
Nein.
Achso, Sie haben einfach eingeladen worden, okay.
Und dann bin ich zum Ausbildungsregiment der Luftwaffe nach Rot in die Kaserne und da haben wir dann so schnell durchgekommen gehabt, also marschieren, grüßen, dann Gelände, MG auseinanderbauen, zusammenbauen, blind. Ja gut, und dann haben wir das gemacht und dann sind wir vereidigt worden. Wir waren 16 Mann und da sind wir alle dann voller Fett zu Oberleutnants ernannt worden.
Mhm.
Befördert worden, also zu Oberleutnants und dann vereidigt worden. Und wir der Oberst, also da sind wir in den Raum gekommen, dann war der Oberst, ist der Oberst gekommen und der hat dann verlesen und im Falle von Kriegshandlung oder irgend für die Bundesrepublik einzustehen und so. Oh, scheiße.
Das ist ernst.
Ja, haben die. Für mich war das alles so gaudi, immer so lala, ja, das ist ja gut. Und plötzlich war ich vereidigt. Und dann habe ich meine Werbung gemacht und das war ganz gut. Und habe dann eine Gebirgsausbildung gehabt, also im Hubschrauber. Da waren wir dann ab Jettenberg immer drin. Und hinterher habe ich dann, durch das, dass ich ja da dann immer wieder da war, habe ich doch Bekanntheitsgrad bei der Bundeswehr bis ins Führungskommando.
Mhm.
Also die war und dann sind so Sachen entstanden, wie Eurofighter entwerfen.
Eben, das habe ich mir nämlich auch gefragt. Und auch, wo wir jetzt hier sind, wir sind ja hier im Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck, da kommen ja wahrscheinlich auch normale Mieter nicht unbedingt rein. Nee, genau. Wie lange sind Sie jetzt schon hier?
Bin der Einzige, 13 Jahre.
13 Jahre.
Bin der Einzige daher.
Ja, ja. Genau, also das ist ja, ich habe es ja gemerkt, also der Hochsicherheitsbereich, also ich muss mich eigentlich anmelden. Das
natürlich,
und hier lackieren Sie auch immer noch Flugzeuge für die Bundeswehr oder besondere Aufträge?
Ja, jetzt eigentlich nicht mehr, jetzt ist da nichts. Der letzte war eigentlich der Eurofighter. Und das war das Flaggschiff der Luftwaffe. Die waren da mit dem Flieger in Baltenstaaten oder in Amerika. Und ich habe immer gesagt, wenn ja angesprochen wird, ja, du machst den Flieger für Bundeswehr, da gibt es ja kein Geld, habe ich gesagt, weil wenn man nichts macht, passiert auch nichts. Und man muss ja nicht immer Geld bringen, weil viele machen einen Dienst, sterben dabei und wir machen gar nichts. Wir werden nichts machen. Also man muss da schon ein bisschen was geben und ein bisschen was machen, habe ich gesagt. Gut, das sind so Sachen und das macht man dann nebenbei. Gut, so einen Flieger machst du jetzt aber auch nicht nebenbei.
Nee.
Gut, da bist halt auch dann eine Woche. Aber ich sag, man muss halt auch was tun.
Ja, das stimmt. Aber also ist es anscheinend so, dass Ihnen die Bundeswehr-Sache schon viel Aufträge oder viele Türen geöffnet hat, oder?
Ja, Türen schon.
Rennerei und natürlich der Kontakt zu BMW, ne? Das ist also.
Das passt alles zusammen. Und man macht es ja gern und mir macht schon Spaß und da bin ich auch gut geschützt darin. Weil wenn man ein Auto herin hat, das 30 Millionen oder 40 Millionen wert wäre und ich muss den versichern, weil ich einen Kratzer ausbessert, dann braucht man nicht mehr weiterreden. Weil dann kostet es so viel, das Zehnfache, die Versicherungssumme, was ich für das Auto bekomme. Also wird nicht funktionieren. Und da sind wir wirklich gesichert. Und darum hat der BMW gern die wertigen Dinger da. Wenn wir irgendwo in einem Industriepark sind, dann ist es so BMW M1 gleich verschwunden. Und wenn sie dann nicht verkaufen können, aber dann verkaufen sie, schlachten sie Karosserie aus oder Motor oder weiß ich nicht. Also da sind wir halt sicher.
Ja, das
alles überwacht mit Kameras.
Ja, ja, und natürlich bewaffnete Soldaten drumherum. Ne?
Ja, sowieso.
Das sind schon auch mal,
da kommt ja keiner durch.
Ja.
Und die Tore alle alarmgesichert.
Ja, das ist also BMW Artcar bei Ihnen zu klauen, ist wahrscheinlich schwieriger als im Museum direkt.
Das ist Fort Knox.
Kriegt man es wahrscheinlich leichter raus. Und Sie haben ja jetzt gerade schon was angesprochen, wenn Sie ja Autos für 30 oder 40 Millionen stehen haben. Sie bessern immer noch die alten Artcars auf, ja, wenn da Kratzer drin sind?
Weil ich bin ja eigentlich der einzige Zeitzeuge. Ich weiß ja, wie ich die Auto damals gemacht habe.
Eben.
Auch den Warhol haben wir oft da.
Da sagen Sie gerade was. Das ist ja das Warhol. Eigentlich das vielleicht teuerste Auto der Welt. Ne?
Ja.
Aber das war nicht hier, das war noch in der alten Werkstatt. Ne?
Nein, doch. Stimmt. Den habe ich immer wieder da.
Nee, aber wo hat er ihn bemalt?
Bei mir in Hebertshausen.
Ja, der war bei Ihnen tatsächlich, ja. Andy Warhol,
ja.
Und hat einen BMW M1 bemalt.
Ja, genau.
Erzählen Sie mal, wie das war. Also 1979. Ja,
damals hat der Kontakt durch BMW Motorsport, durch Jochen Nerpasch und Dieter Stappert. Der Dieter Stappert hat das Projekt dann geleitet, Warhol-Projekt mit Walter Maurer. Da haben wir eine Besprechung gehabt und hat es geheißen, da macht Andy Warhol macht er eine Makette und wir sollen das machen. Und ich bekomme die Makette und da muss ich mal schauen, wie können wir das eigentlich realisieren, das Objekt. Und da ist es immer schwierig, wie er bei Calder das schwierig war, mit welchen Farben macht er das. Und da habe ich das dann gesehen, die Buntflächen, was Warhol ineinander gestrichen hat. Und die Vielfarbigkeit kommt ja durch die Vermischung des Pinsels zwischen Rot und Grün. Entsteht ein anderer Ton, ein Schmutzton. Und dann haben wir gedacht, mit Lack geht das nicht, das verläuft ja ineinander, da haben wir die Struktur nicht. Und da war ich lange auf der Suche nach einem festen Farbkörper. Und da bin ich dann draufgekommen, da geht nur eins und das ist dann so Abtön, Paste, Farbe für Dispersion.
Also eigentlich eine Wandfarbe.
Ist eine Wandfarbe. Okay. Aber Abtönfarbe. Mhm. Gibt es für innen und gibt es für außen. So. Aber jetzt muss das auch haltbar sein. Und jetzt sind wir wieder so weit, dass man sagt, die Kunst sollte bestehen. Also das Objekt soll bestehen bleiben. Und Kunst kommt ja vom Handwerk. Und Gott sei Dank habe ich ja dann viel Erfahrung im Lackbereich gehabt, wo ich dann erkannt habe, das kann man mit Lack hier gar nicht machen, da brauchst du ein anderes Farbmittel, pastöse Farben.
Also Lackpinseln jetzt mal an der Tür zum Beispiel, das spritzt man drauf und es läuft runter. Es bildet einfach diese hässlichen Lacknasen.
Oder wenn es mit dem Pinsel, das, man hätte die Struktur, also die Vermischung, die deutliche Vermischung der Farben ineinander mit Lack gar nicht herbracht. Das wäre verschwommen, aber nicht stehen blieben. Ja. Und dann bin ich drauf auf den Trichter gekommen, da nehmen wir dann die Abtönfarben für Dispersion her, die sehr farbintensiv ist und klar ist, wenn es abgedeckt wird durch ein Glanzmittel, durch Klarlack. So, und dann habe ich da probiert und das war das Richtige. Und dann habe ich zu BMW gesagt, wir haben das gefunden und gesagt, ja gut, dann lassen wir den kommen. Und dann ist Andy Warhol gekommen. Also als erster ist die Dastapa zu mir ins Büro gekommen und hat gesagt, Walter, ich bringe dir die Künstler. Garde, oder wie er gesagt hat. Da war der Andy Warhol, da war der Mr. Smith, Adieu für ihn, und eine Frau, die ganz weiß im Gesicht war, angestrichen. Und sowas habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Also, das war ja 79 war es, Warhol, 79. Und das war so wie, wie sagt man da, sowas hat man ja in Bayern noch gar nicht gekannt. Die war direkt weiß angestrichen, wie so Alpine hat die ausgeschaut. Also hat er helle Haare gehabt und so. Aber die war nur kurz besucht da und dann ist sie gefahren. Gut, und dann hat man das Objekt angeschaut und auch die Farben und so. Und dann haben wir die Farben gemischt und dann habe ich ihm das gezeigt. Also da habe ich so richtig dicke Pinsel gehabt, Bürsten, dann immer kleine Pinsel und das hat ihm getaugt. Und dann hat er, dann haben wir die Farben gemischt, also Töne, er hat dann immer wieder ein bisschen was nachgetan und dann hat er zum Streichen angefangen. 28 Minuten war das Auto fertig.
War das eigentlich eine Rohkarosse oder ein fertiges
Auto? Fertiges.
Mit Motor und allem
drin? Das haben wir, das haben wir vorab alles vorbereitet. Da muss der Untergrund ja geschliffen werden, wegen Haftung. Dann müssen die ganzen Gummischeiben alles abgedeckt sein, weil das da nirgends Farbe hinkommt. Und das haben wir gemacht gehabt und dann ist er gekommen und dann hat er eben das geschrieben und wie er fertig war, dann ist ZDF und ARD gekommen.
Die wollten aber nicht das fertige Auto filmen, oder?
Die wollten ja mit dabei sein.
Ja.
Und da war natürlich die Enttäuschung groß.
Und die haben gedacht, er lackiert den ganzen Tag. Ne?
Und dann haben wir eins gemacht. Dann sind die ganzen Verbreiterungen am Auto, haben wir wieder abgebaut. Frontspoiler abgebaut, Heckspoiler abgebaut. Und neue Teile hingebaut und dann haben die was in die Kiste reinbekommen. Also dann haben die filmen können. Und die haben dann gefilmt, wie er dann da umeinander angestrichen hat.
Und final sind da wieder die Urspoiler rangebaut worden und nur für den Dreh?
Da gibt es jetzt, es gibt eigentlich 3 Frontspoiler.
Okay.
Aber jeder schaut anders aus.
Ja, das denke ich.
Aber wo die Spoiler sind, das weiß auch wieder keiner. Da war ja damals, da hat man mit den Ersatzteilen, die sind halt irgendwie in der Kiste gelandet und dann hat man wieder was braucht, dann ist es vielleicht sogar ablackiert worden, umlackiert worden. Ich weiß dann.
Es tut so weh, wenn man es hört.
Ja, ja. Wir haben ja Frontspoiler, hat es dann 3 gegeben. Da haben wir ja 3 gehabt. Weil Ersatzspoiler fürs Rennen war auch noch. Dann war ein Spoiler, war dann für, wenn der in in ein Museum geht, Transport, dass da nichts passiert, und Heckspoiler, Stoßfänger hinten, Spoiler kann man sagen, da hat es zwei gegeben. Wenn was passiert, dass man da zwei hat.
Und dann wird alle
aber es gibt nur noch, es gibt keine Ersatzteile mehr. Es sind alle verschwunden.
Und die hat alle Andy Warhol aber bemalt. Okay. Und wie war der so vom Typ her? Weil der gilt ja als sehr...
Also introvertiert war der. Introvertiert, ja. Der war... Also, der hat ja mir am Anfang gar nicht... war nix. Der hat in seine eigene Welt gelebt. Und dann hat er von mir arbeiten gesehen. Und da gibt es ein Bild, wo er vor meiner Tigermaschine steht. Da habe ich so einen Leoparden-Look gemacht auf einem Bini-Motorrad. Das hat ihm gefallen, da hat er gelacht. Und dann hat er meine Kataloge, wir haben ja alles festgehalten, dokumentiert, wenn man was gemacht hat. Und das hat ihm dann schon gefallen, da hat er gelacht. Und dann war es mit dabei. Aber er ist halt einer der großen Künstler
gewesen. Auch der großer zeitgenössischer Künstler. Also,
ja,
also zeitgenössisch. Nicht erst nach dem Ableben berühmt geworden, sondern der war damals schon eine ganz große Nummer.
Ne? Ja, der hat das erfunden, das Ganze.
Ja, und Sie kriegen das Auto jetzt immer noch?
Ja, wenn was passiert. Die Auto gehen auf Ausstellungen. Und dann ist da mal ein Kratzer oder da wird da mal angedockt. Es passiert doch immer. Und dann muss das natürlich, weil ich die Farben kenne ja, dann muss das wirklich minutiös nachvollzogen werden. Das darf ja nichts verändert werden am Auto, weil der ist halt wichtig.
Ja, das denke ich. Und dann mischen Sie die alten Farben wieder an, auf der alten Basis?
Und das ist die Schwierigkeit, weil der Abtönen, die Abtönfarbe, wenn du die aufstreichst und die trocken ist, dann verändert sich der Farbton. Schaut anders aus. Mhm. Also wird dann dunkler. Dann kommt der Klarlack drüber, dann verändert sich die Farbe wieder. Und jetzt den Ton hermischen, dann machst du 20 Muster, bis der passt. Weil du musst dann immer wieder den Klarlack drüber setzen und dann schiebst du es hin. Das stimmt noch nicht ganz. Und das ist die Schwierigkeit. Aber ich weiß ja, wie das alles entstanden ist, weil ich bin eigentlich der Zeitzeuge, der Auto gemacht hat. Alle gemacht hat.
Und die Farbe ist ja in den letzten 40 Jahren wahrscheinlich auch schon ein bisschen nachgegilbt oder so, oder ist das nicht so?
Ja, ja, die verändert sich natürlich. Das haben wir ja bei dem jetzt gesehen, bei dem Calder.
Calder, ja.
Und du musst das aber so bringen, dass der Ist-Zustand alle zwei Auto gleich sind.
Und bei dem M1, also jetzt frage ich mal sehr detailliert nach, aber da schleifen Sie den Klarlack wieder runter, wenn da was passiert? Streichen mit dem Pinsel nach, wie Andy Warhol das gemacht hat, und lackieren wieder drüber?
Oder? Nein, das geht nicht. Man tut weitflächig den Klarlack anschleifen, fein natürlich. Und dann wird das ausgebessert. Vorher mischt er diesen Ton, der in dem Bereich ist, im bestätigten Bereich. Den muss man zuerst vorher finden. Und dann kann man das aufarbeiten und dann setzt dann Klarlack wieder drüber und das dann den Außenbereich mit dazu polieren, weil man darf das nicht kennen.
Also klingt nicht gerade nach Smart Repair bei Ihnen.
Nein.
Also mein Wall-Auto.
Das ist
schwierig. Kann man fragen, was sowas kostet, einen Kratzer auspolieren, was da die Versicherung zahlen muss? Weil das finde ich ja, wenn da jemand gegenstößt, ist ja irre eigentlich. Ne?
Ja, das schon. Also da bist schon dann, wenn es jetzt... da am Tag dran bist, dann bist du da schon bei deinen 1.500 Euro.
Na gut, aber das Auto ist ja unbezahlbar. Von daher ist das ja...
Weil man hat ja... Wir machen da keinen Unterschied. Wir machen da nicht jetzt, weil das Versicherung bezahlen muss, da kostet es dann nicht, weil das Auto 30 Millionen kostet, dann plötzlich 8.000 Euro.
Okay.
Also da ist halt der Stundensatz, der wo ja allgemein bei Designer gültig ist, der wird da eingesetzt.
Okay.
Weil das macht man nicht. Das ist nicht real.
Immerhin haben Sie ein Alleinstellungsmerkmal, weil Sie das Auto damals gemacht haben.
Ja, schon.
Das ist ja schon mal.
Aber trotzdem. Und darum ist auch das Vertrauen bei uns so groß. Erstens von der Qualität her und dann auch von der Berechnung her. Mhm. Und da kann schon passieren, dass ein Kunde anruft und sagt, Sie, wir haben ein Angebot bekommen für ihn. Und jetzt, warum ist das Auto jetzt oder die Arbeit sagen wir mal, um 1.000 Euro günstiger? Das passiert bei Mercedes. Ich habe für Mercedes, für die Ausstellung, damals war es noch Frankfurt, einen Entwurf gemacht, Mercedes-Benz in aller Welt. Mhm. Und das war ein Führerhaus und da habe ich die Weltkugel draus gemacht. Mhm. Und da machst du ein Angebot und dann war das aber billiger hinterher, weil wir berechnen eigentlich das, was man braucht. Und dann haben die wirklich angerufen, habt ihr da geirrt, weil das ist ja viel günstiger als was das Angebot. Da habe ich gesagt, nein, nein, das passt, weil wir machen das nach Zeit und wir haben die Zeit gar nicht gebraucht, was wir geplant oder vermutet haben, was man braucht. Okay. Man konnte es nicht immer so machen. Und dann, auf der anderen Seite ist es dann schwierig, da machst du was und dann macht es viel mehr Arbeit. Mhm. Das kannst du dann natürlich nicht nachberechnen. Das.
Welches Artcar gefällt Ihnen am besten von allen, die Sie bis jetzt gemacht haben?
Das, also was mir sehr, sehr gut gefällt, ist natürlich der Liechtenstein. Rollichtenstein und auch das Call-Auto. Fällt mir sehr gut.
Der Rollichtenstein ist der 320. Ja. Mit dem gelben Streifen, gelb-schwarz. Ja. Ja.
Also, das sind die 24 Stunden. Das finde ich ja recht interessant. So einen Untergang, so einen Aufgang. Mhm. Also, Straße unten, das Grün. Also, ganz toll gelöst. Und dann. Die eine Sonne geht die, oder auf der einen Seite geht die Sonne auf und dann geht sie wieder unter. Mhm. Also interessant. Es sind ja alle in ihrer Art schön. Auch der Warhol. Also die Idee, das Verfließen der Farben durch die Geschwindigkeit. Mhm. Weil es ist ein Rennauto. Also wenn man da den Hintergrund aufdeckt, was hat er da gemeint, und dann stimmt es.
Mir gefällt auch das Jeff Koons Auto sehr gut.
Das ist auch gut.
Das ist relativ eigentlich eins der neueren.
Leider Gottes ist das gedruckt worden.
Ach so, das haben Sie gar nicht gemalt.
Nein, ich war zwar drüben. Am 19. März bin ich rübergeflogen, weil der wollte, dass ich komme. Und da wollte man das durchsprechen. Und dann haben wir festgestellt, dass es in der Kürze gar nicht geht. Ich brauche für die Arbeit mindestens 2 Monate. Und durch das, das war kurz schon vor Le Mans.
Die sind immer so knapp.
Ja, und dann ist es auch nicht gegangen. Ich bin am 19. rübergeflogen und am 20. bin ich wieder zurückgeflogen. War ich nur kurz. Kurzer Besuch und dann haben wir das Ganze abgehandelt und dann bin ich wieder abgehakt.
Und dann hat er es auf eigene Faust gedruckt und.
Nein, und da hat der Schmied, Wolfgang Schmidt, der für BMW die Aufkleber macht, der hat dann das bedruckt, Folien bedruckt und dann haben sie das belebt. Nur passiert jetzt eins, dass die Folie, das ist normal, schon Blasen bringt und die Farbe wird sie auch verlieren, irgendwo, Folie. Das Kunstwerk wird nicht überleben.
Fast ein enttäuschendes Kunstwerk eigentlich, oder? Wenn das nicht gemalt ist.
Und was der größte Fehler war, irgendjemand hat da einen Klarlack drüber gespritzt, über die Folie. Und was passiert? Der Acryl verträgt sich nicht mit der Folie. Das heißt, es kommt zu Abplatzungen. Hm. Und die Abplatzung haben wir ja schon, wir haben einen mal da gehabt, aber da kann ich auch nichts mehr machen. An den ganzen Kanten löst sich der Klarlack ab.
Hätte man vielleicht doch mal jemanden fragen sollen, der sich auskennt.
Ich hätte Mittel, was man machen könnte, dass es erhaltbar wird. Man muss dann mit Zwischenbreimer arbeiten, mit Spezielle. Und da gibt es Sachen, wo man machen kann. Und dann muss es langsam aufgebaut werden. Also mit Weichmacher im Lack drin. Dass da das nicht, weil in der Sonne verhält sich eine Folie anders, die dehnt sich. Und der Lack dehnt sie nicht. Also dann kommt es zu Schwingungen zwischen den zwei Produkten und dann löst sie das.
Aber ehrlich gesagt, da bin ich jetzt gerade fast erschüttert. Vielleicht ist das auch eine Bildungslücke, dass ich das nicht wusste, dass es foliert ist. Aber ich finde, Folie, eine gedruckte Folie, ist so wenig Kunstwerk, oder? Also das kann man jederzeit reproduzieren.
Ja, nein, möchte nicht. Nein, das ist schon in Ordnung. Weil Rauschenberg hat ja das auch gemacht. Der Rauschenberg hat ja auch eine Folie bedruckt.
Okay.
Und hat das auf den 635er BMW. Mhm. Das ist beklebt worden. Nur verändert sich die Folie. Das ist gelbstichig geworden.
Ja, aber das ist doch eigentlich.
Und wir haben jetzt versucht, dass man das dann doch abfangen kann, dass nicht nur gelbe wird. Der lebt ja nicht mehr Rauschenberg. Mhm. Dass man da dann mit einem speziellen Klarlack, mit einem Weichmacher-Klarlack, habe ich das Ganze nochmal bearbeitet. UV-Klarlack, aber mit Weichmacher.
Okay.
Das ist natürlich auch nicht mehr zum Aufhalten. Irgendwann geht das auch kaputt. Aber meine Autos, die wo ich lackiert habe, die gehen nicht kaputt. Ja, und nicht einmal das Warhol-Auto, weil das habe ich dann schon so gemacht, dass die Farbe, die Warhol aufgestrichen hat, also den speziellen Pastöse, der Abtönfarbe für Dispersion, die habe ich abgebunden, einen Zwischenbreimer gesetzt und dann erst ein Klarlack. Hätte ich das nicht gemacht, dann wird der Klarlack auch wieder fliegen. Und da ist heute nicht ein Schaden. Also, dass sich eine Ablösung zeigt. Also, das ist damals schon nachhaltig gemacht worden. Und da habe ich immer aufgepasst. Auch mit die besten Farbprodukte. Ich habe immer schon gesagt, man muss das beste Mittel hernehmen, weil das billigste wird mal teuer.
Ist aber ja auch bei solchen Künstlern.
Also immer die besten Lackprodukte verwendet. Wir haben ja, also die Chinesen und Japaner haben vor 2500, vor 3000 Jahren haben die schon lackiert. Die sind aufs offene Meer rausgefahren und haben dort ihre Lackierarbeiten gemacht. Warum? Wegen der Staubfreiheit.
Tatsächlich?
Ja.
Okay.
Und ich habe so Dinge selber schon in der Hand gehabt, im Lackmuseum in Münster. Da habe ich eine Lackausstellung gehabt, also Kunstausstellung. Und die halten immer noch.
Nach 2000 Jahren?
3000 Jahren. Ist noch nichts kaputt. Und mir war das wichtig, wie die Ära Artka begonnen hat, dass ich das beste Produkt, Lackprodukt verwende. Und das war damals Acryl. Da hat es zwar noch die Kobalfarben gegeben, Kunstharz-Kobal, das dann an Farbe verliert und ausgreidet und blind wird. Und das war noch ganz frisch neu damals, die Acryl-Lacke. Ich habe dann das sofort erkannt, dass das wirklich gut ist. Und die stehen heute noch da wie neu.
Ja, ich hoffe, die halten auch 3000 Jahre. Da läuft man ganz anders um ein Auto rum wahrscheinlich.
Wenn der Untergrund, wenn das Blech nicht wegrostet, dann passiert dem Lack nie was. Dann hält er auch. Also wollen wir nicht übertreiben, aber 500 Jahre auf alle Fälle oder 1000 Jahre. Also da habe ich keine Angst. Wenn das in Räumen ist, die temperiert sind, also die brauchen eine gewisse Luftfeuchtigkeit und nicht zu trocken und nicht zu nass, und dann kann nichts passieren. Und BMW hat das ja. Das Museum, da sind ja die gut aufgehoben.
Wahnsinn.
Da passiert nichts.
Sie haben noch mit einem Künstler zusammengearbeitet, der eigentlich aus dem Bereich der Mode kommt, Karl Lagerfeld. Da haben Sie auch die Autos gemacht. Haben Sie den persönlich kennengelernt?
Ja, wir waren ja benannt. Ich war sogar bei ihm in Paris. das war auch wieder so eine Sache. Da kommt der Brommesberger vom BMW in die Individualfahrzeuge BMW Motorsport. Mhm. Dann hat er gesagt, sie haben mit Lagerfeld was vor und der soll das Auto innen ausstatten, also mit so Wohnzimmermöbeln. Also hat man gesagt. Weil das sollen ja in Berlin, das kommt dann zum Schlosshotel, das Auto, wo dann die berühmten Leute absteigen in Berlin. Und da brauchen wir Lackierung. Was Besonderes. Hat er gesagt, was innen, ich habe schon gewusst, was innen kommt. Und dann habe ich da abgestimmt, außen. Und da habe ich dann Verlaufslackierung gemacht. Also das war sehr schwierig. Die von einem beigelichen Goldton von oben nach unten ins Blutrot, Dunkelrot, Sattrot, praktisch übergangmäßig lackiert habe. Und dann ist das Auto vorgestellt worden. Er hat ja innen das Auto ausstatten lassen. Man hat ja nicht selber gemacht, aber hat gesagt, wie er sich vorstellt. Und da sind wir dann in Berlin zusammengekommen.
So. Da kann man, wenn man bei Ihnen jetzt so ein Auto in Auftrag gibt, irgendwie was, mit was man da rechnen muss. Ich meine, Sie nehmen ja normale Aufträge an, oder?
Also man kann ja normal, ja, da komme ich gar nicht. Wir machen nur
so Kunst, also ich meine, so Kunst.
Nur Kunst, ja, das schon. Das ist halt schwierig, was haben wir Vorbereitungen, wie lange arbeiten wir hin? Und wir haben da keine Traumpreise nicht. Ich mache keine Traumpreise. Ich nehme halt den Stundenlohn, was ein Designer kostet, und ein Stundenlohn von Designer liegt halt auch bei 200 Euro. Ein Fotograf, Sie wissen selber, ein Fotograf, der Bilder fotografiert im Studio, der kostet mehr, der kann für 200 Euro gar nicht arbeiten. Mhm. Und wir sind da nicht teuer, weil sonst wird ja viel Kunst gar nicht entstehen. Mhm. Also wir sind eigentlich Handwerker. Und ich habe zu meinen Studenten gesagt damals, ich war ja noch 10 Jahre an der Münchner Kunstakademie, habe einen Lehrauftrag gehabt, merkt euch eins, Kunst kommt von Handwerk. Und das stimmt aber.
Ja.
Wenn man heute ein Objekt macht, ein Kunstobjekt, und da fliegt dann die Farbe nach einem Jahr runter, dann war das nichts. Mhm. Also Handwerk und Kunst gehört zusammen.
Das finde ich aber sympathisch, dass Sie da noch so zurückhaltend geblieben sind bei Ihren Preisen und bei dem, wie Sie Ihre eigene Arbeit sehen.
Wissen Sie, man ist doch noch irgendwer also am Boden geblieben. Ich mag das sowieso nicht, dass man da sagt, na, das ist, der hat Geld, da lassen wir jetzt hin. Das, bei mir wird jeder gleich behandelt.
Und Sie machen ja auch ganze Flugzeuge, ne? Also ja. Sie designen und lackieren das dann ja auch handwerklich selber, ne?
Ja, Design auch. Also der größte war ja eigentlich die von Etihad, also die Formel-1-Maschine für Abu Dhabi Grand Prix. Die haben wir gemacht 2006. Das war schon mächtig. Ja. Mit 52 Farbtönen ineinander lackieren. Und da haben wir auch alle Bauchweh gehabt. Weil wenn man jetzt da lackiert, dann, und das ist halb matt, halbseitig. Und wenn jetzt was matt ist und Seitenglanz hat, dann haben wir schon wieder Sprenkel-Effekt. Schaut das. Mhm. Und der Auftrag kam damals von Lufthansa. Und lackiert habe ihn in der Airbus-Halle Finkenwerder, wo die 380er gemacht
haben.
Ja. Dann haben wir da lackiert, von weiß bis in schwarz nach hinten. Dunkelrot und schwarz, das war die letzte Farbe. Und dann hat der von Lufthansa, der ist dann auch auf der gegenüberliegenden Seite, also 50 Meter weggestanden in der Halle. Und dann war das aber wirklich wolkig. Und ich weiß ja, wie das ausschaut, wenn der klar lag. Der hat ja nicht mehr schlafen können. Er hat gesagt, um Gottes Willen, was machen die da für Scheiße da? Und dann haben wir das fertig gehabt, nach 3 Tagen.
Drei Tage, ganzes Flugzeug.
Ja, ja. Okay. Wir machen ja nur den Verlauf und die ganzen Arbeiten machen ja die 30
klar,
Lackierer. Klarlack und Abdecken und Schleifen und weiß ich nicht. Und wir haben ja mal nur die Kunst. Also mir denn nichts vorbereiten und nichts machen wollte und so. Und dann ist der Glaller gewesen und ist das ein Guss gewesen. Und man sieht es ja an die Bilder. Also das war ja der Traum. Aber der hat richtig Bauchweh gehabt. weil Lufthansa hat ja den Auftrag angenommen für Etihad. Ja. Und wenn da was passiert, dann gibt es kein Geld und Ausfall. Und weil das kostet richtig Geld, sowas dann.
Jetzt wäre ja eigentlich Zeit gewesen, noch viele Maschinen zu lackieren die letzten Monate. Da war ja genug am Boden eigentlich, wo man mit der. Und da stehen Sie auf einer Leiter mit einer Farbpistole mit
der Sprühe. Das war ja der Wahnsinn. Wir sind mit der Bühne gefahren. Mhm. Zwei Bühnen, eine links, eine rechts, und man kann ja nur zur zweit lackieren. Weil du fängst vorne an und wanderst drüber. Also es geht los, triffst du oben an der Decke.
Ja.
Dann spritzt du runter und dann unten steigst dann um auf eine Leiter und spritzt den letzten Rest. Aber da hast du richtig was.
Ja, wie viel
Bergsteiger.
Wie viel Liter mischt man da an Farbe für so ein Flugzeug?
Ja, da habe ich 52 Töne gemischt, 250 Töne. Und da hast du dann überall, glaube ich, so an die 10 Liter. Dann weißt du, was da zusammenkommt.
Also 52 Töne, das heißt, die mischen, also der Farbüberlauf wird immer mit verschiedenen Tönen lackiert. Beeindruckend. Jetzt eine ganz platte Frage. Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
Blau.
Blau. Sehr gut. Meine auch. Da haben wir schon mal eins wenigstens gemeinsam. Und jetzt komme ich schon zu meiner letzten Frage. Angenommen, der Sprit geht aus und jeder kriegt die letzten 50 Liter als Fass auf dem Hof gerollt. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es? Oder verfliegen Sie es im Hubschrauber?
Müssen wir mit dem Hubschrauber fliegen, weil vielleicht müssen wir flüchten. Darum steht der da.
Ja, eben.
Wenn du abhauen musst, dann raus und weg.
Und wenn es im Auto wäre? Wenn es im Auto wäre?
Im Auto, dann würde ich mit meinen M3 fahren.
Was für ein M3 ist denn?
E46.
Okay.
Nein, Oldtimer. Ist ein Oldtimer M3. Ja.
In welcher Farbe ist der lackiert? Oder ist es ganz normal?
Der gehört nicht mir, der gehört meiner Frau.
Gut.
Der gehört meiner Frau.
Wissen Sie da?
Ja, der hat die BMW Motorsportstreifen seitlich dezent drin.
Haben Sie den lackiert?
Ja, den habe ich selber lackiert.
Okay.
Macht man ja.
Ja, natürlich.
Das macht man ja.
Und auf welcher Strecke würden Sie es verfahren?
Norisring.
Norisring.
Das war die heißeste, da bist du so dahergekommen. Das war richtig schön. Norrisring habe ich geliebt.
Herr Maurer, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Walter Maurer, meine Damen und Herren, Fotos von meinem Besuch und von dem wunderschönen BMW Artcar von Alexander Kalder findet ihr bei mir auf Facebook, Instagram und Co. Und wenn ihr Glück habt, könnt ihr immer einige dieser besonderen Fahrzeuge im BMW-Museum in München bewundern, wenn sie nicht gerade unterwegs sind. Bis zur nächsten Woche, macht's gut, pinselt nicht zu viel an eurem eigenen Auto herum und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.